Wow.
Wer hat das eigentlich eingespielt? Ist das von euch?
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Oh. So.
Ja, genau, jetzt haben wir es. Heute 75. Folge, ne?
75. Folge, krasses Jubiläum. Ja. Und genau. Und wir starten heute einfach direkt. Der Thomas ist da, der ist zu Besuch.
Ja, hallo Thomas.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja.
Freue mich sehr, bei dir zu sein.
Ja, das war ja auch noch spontan. Genau, also für alle, die das Bild jetzt nicht sehen, die also keine Patreons sind. Eigentlich war natürlich geplant, wie meistens mit den Gästen, jeder nimmt bei sich zu Hause an dieser Online-Session teil und wir nehmen das auf. Und dann gestern Abend rief der Thomas mich an und immer, wenn ich bei Podcast-Gästen die Telefonnummer sehe am Tag vor der Session, dann bricht immer Panik aus, weil dann sind immer Katastrophen passiert und wir müssen Termine verschieben etc. Ja. Und ich dachte schon so, oh nein, jetzt müssen wir wieder innerhalb von irgendwie 12 Stunden ein neues Thema finden und eine Sendung vorbereiten, die wir jetzt noch gar nicht kennen. Und dann sagt der Thomas nur, nee, aber mein Nachbar, der muss Bäume fällen und wir würden ziemlich viel Motorsägengeräusch drauf haben. Kann ich dich nicht einfach besuchen kommen? Ja, und gesagt, getan. Also schön, dass du da bist.
Ja,
genau.
Vielen Dank nochmal.
Ja, voll gut. Ja, achso, und für diejenigen, die nur zuhören, vielleicht klingt es auch ein bisschen anders, weil die beiden sich ein Mikrofon teilen. Ne? Genau, das noch, wenn es heute ein bisschen anders klingt, dann, genau, ich fühle mich so total hier jetzt in Unterzahl irgendwie. Ich habe jetzt so zwei Köpfe, die mir gegenüber sitzen. Irgendwie fühlt sich das, ja, fühlt sich anders an. Erstmal hallo Thomas und erzähl doch mal, wer du so bist, was du so machst oder vielleicht andersrum. Du bist ja im Grunde genommen, also du nicht ganz persönlich, aber das, was du so machst, hat ja dazu geführt, dass Andreas und ich uns irgendwie gefunden haben initial. Also tatsächlich. Ja,
du bist schuld.
Okay. Deine Schuld, genau.
Wie habe ich denn das gemacht?
das ging, wenn ich das richtig zurückverfolgt habe, ging es natürlich um Dusu. Und ich glaube, unser Initialkontakt war dann obviously irgendwie im März 2020, war das so, ich glaube. Und da habe ich, wie alle anderen Musiker natürlich auch, war ich in der Situation, dass ich den Unterricht auf online umstellen musste. Und dann, habe ich einfach mal gecheckt, was gibt es so für Optionen. Und dann habe ich gesehen, ach guck mal, es gibt auch ein Tool hier aus Deutschland. Und dann habe ich ja festgestellt, Andreas und ich waren schon irgendwie auf Facebook verbunden damals irgendwie und da gibt es einen anderen umtriebigen Lehrer, der das benutzt und daraufhin habe ich den Andreas einfach angeschrieben, ne? Und und nun sitzen wir hier quasi. Ja. Also ich hier und ihr da drüben.
Okay, ich habe das wirklich darüber kennengelernt, ja. Über das Interesse.
Austausch, Online-Unterricht im Wahnsinn der Corona-Pandemie, genau. Ja. Und wir kennen uns ja schon noch ein bisschen länger, aber ich habe auch gerade festgestellt, das wisst ihr noch gar nicht, ihr habt beide so ein Thema, ich hatte hier in die Shownotes geschrieben, Dustin ist frisch eingerenkt, aber jetzt hast du geschrieben, oder doch nicht? Nee. Hast du immer noch Schulter?
Es ist noch schlimmer geworden, tatsächlich.
Oh nein.
Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Machen wir
jetzt nicht auf, genau. Ja. Könnt ihr nachher Aufnahme euch austauschen? Der Thomas hat auch irgendwelche Wehwehchen gerade gesagt. Schulter, genau. Genau.
Sehr schön.
Jetzt hätte ich fast vergessen, bevor wir dann reingehen in die Sendung, ich wollte mich noch für ein neues Feedback bei Apple Podcasts bedanken. Da hat uns jemand 5 Sterne gegeben und hat geschrieben, Grooved, alles, was man wissen darf zum Thema Groove, authentisch, sympathisch und professionell. Also wir tun wenigstens so. Und stay tuned, ihr beiden.
Ja, du war bestimmt ein Bassist.
Ja, das kann natürlich sein. Und dann, Bassist ist direkt ein gutes Stichwort, weil du bist ja mal auf der falschen Seite gestartet, habe ich irgendwo gelesen. Das heißt, du hast mal mit Schlagzeug angefangen und hast dann aber noch die Kurve gekriegt, ja? Ja,
ursprünglich muss man ja sagen, dass ich mit Blockflöte angefangen habe.
Okay,
Und mich dann, wie jeder fast früher sozusagen, aber ich habe mich dann schnell ins Schlagzeug gerettet, genau. Das war nämlich wirklich in der Kirche auf der Empore beim Blockflötenunterricht war ein Rot-Metallic Sonos-Set aus den 60ern in der Ecke.
Okay.
Und irgendwie habe ich mir, das blinkte so schön, und habe gefragt, ob ich das mit nach Hause nehmen kann. Und so hat das angefangen eigentlich. Dann habe ich erst Schlagzeug gelernt. Da war ich so 11, 12 und habe 4 Jahre Dante Agostini hinter mir.
Ja, früher war nicht alles besser.
Genau, und das bei einem Klassiker. Also ich habe dann bei einem vom Stadttheater Aachen Unterricht gehabt. Das war ja so ein typischer Klassikerunterricht am Drumset, ohne das Vermitteln von Groove Feel. Ne? So, also es war quasi Noten pro Zeit am Schlagzeug. Und der klassische Unterricht, eine Übung nach der anderen. Und quasi, ja, die war noch nicht so gut, mach mal die nächste Woche. Also das wäre heute so nicht möglich, so ein Unterricht. Also ich, was ich in eurem Podcast höre und wie ihr unterrichtet und was ihr euch für Gedanken macht, das ist ja traumhaft für Schüler. Und die Workshops, ne, die ich da mitbekomme. Ne? Das, naja, auf jeden Fall war das mit dem Schlagzeugunterricht dann... ging es eigentlich dann zum Bass, weil ich wollte eigentlich bei einem anderen Schlagzeuglehrer Unterricht haben, aber der war nicht abkömmlich, der war leider auch krank und da gab es nicht, noch nicht so viele Schlagzeuger, die wirklich so Groove unterrichtet haben nach modernen Methoden. Und dann habe ich über einen damaligen Schulfreund, dessen Bruder war Peter Sonntag, ich weiß nicht, Peter Sonntag war früher immer Fachblattmagazin zweitbester Bassist hinter Helmut Hattler.
Ja.
Und der wohnte in meinem Dorf sozusagen, in meinem Stadtteil bei Aachen.
Ja.
Und ja, dann habe ich den angerufen, möchte ich Bassunterricht, also ich würde gerne Bassunterricht haben. Dann hat er, ja, komm vorbei. Und dann habe ich da mit E-Bass erst angefangen und dann hat er, damals war das ja noch so, man konnte Kontrabass nicht, E-Bass nicht studieren. Und dann hat er gesagt, ja, wenn du das vielleicht mal professionell machen willst oder studieren willst, dann lern doch Kontrabass. Und er war damals auch ein recht bekannter Kontrabassist. Und dann habe ich angefangen, bei ihm Kontrabass zu lernen. Dann so 3,5 Jahre und dann habe ich dann in Köln Musik studiert. So hat sich das dann ergeben. Ne? Und dann vom Musikstudium ging es dann weiter mit Bands und ja, ich könnte jetzt weiter fortführen.
Ja, okay. Ja, cool. Aber du hast die, im Prinzip die typische Musikerlaufbahn hinter dir, genau. Und Peter Sonntag, der ist ja auch immer noch aktiv, so, ne? Aber den habe ich so in erster Linie immer auch auf Messen und so natürlich als als E-Bassisten im Kopf gehabt. Ich habe auch so ein, ich könnte jetzt auch ein Buch aus dem Regal ziehen von ihm, genau. Und ja, lustig, cool. Und ja, dann habe ich gelesen, du hast dann auch Musik gemacht, ganz viel, Preise gewonnen etc. Du hast bist auch als Produzent irgendwie unterwegs gewesen. Das heißt, du hast erstmal ein paar Jahre so das normale Ding als Musiker gemacht, Gigs spielen, Bands haben, wahrscheinlich auch ein bisschen unterrichten. Oder was war nach der Hochschule dann erstmal?
Nach, also in der Hochschulzeit habe ich dann natürlich angefangen, in verschiedenen Bands zu spielen. Verschiedene, weil ich Jazz-Kontrabass studiert habe, erstmal natürlich im Jazz-Bereich und dann kam aber eigentlich auch ein harter Bruch, weil ein Kollege aus dem Jazz-Studium, Gitarrist natürlich, sagte, hey komm, lass mal hier so eine Crossover-Metal-Band machen und das war eigentlich sehr witzig, weil bei dem ersten Termin, wo wir uns getroffen haben, kannte ich noch nicht mal die Musiker. Ich wusste noch nicht mal, welche Instrumente gespielt wurden. Und dann haben wir uns da direkt quasi kennengelernt beim Foto. Und daraus hat sich dann wirklich eine Band ergeben, mit der wir relativ viel gespielt haben. Und das war dann natürlich diese ganze Rockzeit, Chili Peppers, Master's Finest war noch dabei, Van Halen. Und da kam gerade Nirvana raus. Ja. Und dann stand ich da im Proberaum auch und habe irgendwie Achtelbasslinien plötzlich gespielt und dachte, wo ist denn jetzt der Groove, ne, so, und das habe ich erstmal nicht gefühlt und dann irgendwann im Proberaum dachte ich so, boah, geil, das sind ja einfach so, die Achtel schwingen ja auch, also so, das ist zwar einfach eine ziemlich coole Erkenntnis und daraus haben sich dann halt verschiedene Projekte ergeben, also nicht nur aus dieser Band, sondern dann kam in den Ende der 90er Drum and Bass auf und dann bin ich in die Noah-Band eingestiegen und da habe ich auch viel Produzententätigkeit ausgeübt oder habe auch mit die Band zeitweise organisiert. Ja, dann hatten wir ein Tonstudio, haben auch für Theatermusik geschrieben und Bühnenmusik. Mhm. Ja, das war einiges passiert, ein bisschen in die 90er rein und dann kommt der Familiengründung und so weiter. Ne? Dann hat man nochmal andere Prioritäten. Und dann hat sich das auch so ein bisschen hin mit, ich sag mal, Eventmusik, ne, dass man in verschiedenen Bands gespielt hat, die von Jazzquartett bis Coverband und halt in, auf Events gespielt, um auch Kohle zu verdienen,
ja, klar, ne,
und so weiter. Ah. Also es war eigentlich immer alles parallel sozusagen. Das Unterrichten habe ich eigentlich auch seit Anfang oder Mitte 90er betrieben, genau.
Ja, cool.
Wo du gerade sagst, Noah, hast du dann zusammen mit dem Erik Harings gespielt?
Ja, der Erik. Ja, den habe ich letztens noch getroffen.
Ja, dem habe ich...
Viel Grüße, Erik.
Ja, genau, Erik. Dem habe ich ganz schön viel zu verdanken. Ich würde sagen, das ist der Dozent am Drummers Institute gewesen, der mich aufrecht gehalten hat.
Cool.
Ja, total. Habe ich... Ja. Vom Erik habe ich echt viel gelernt. Also Erik, falls du zuhörst, danke.
Ja, also der Erik ist auch wirklich einer der positivsten Menschen, die ich kenne. Also,
oh ja.
Und bei uns hatte er ja in der Band immer den Namen Koala, weil er immer so entspannt war.
Ja.
Und der hat, das war schon eine super Zeit. Und ich habe jetzt witzigerweise meine DV-Kassetten von vor 25 Jahren ausgegraben, meine Kamera war kaputt, jetzt habe ich mir eine neue bei eBay gekauft, also eine von früher, damit ich die wieder abspielen kann.
Ah.
Und jetzt finde ich diese ganzen Videos mit Erik und ich habe dann so Videoaufnahmen gemacht von den Gigs auch, wo wir dann zusammen als Rhythmusgruppe spielen. Das muss ich jetzt mal alles digitalisieren. Das war auf jeden Fall sehr spannend. Wir waren dann auch in Russland, in Georgien und so, da gibt es einige Schoten, die wir da erlebt haben.
Ja,
und am Dramas-Institut war ich ja auch mal eine Zeit lang Lehrer.
Das kann...
Weiß ich nicht.
Also natürlich war das dann so. Ich habe auch irgendwie noch im Hinterkopf, ich habe jetzt mit, Erik habe ich schon ewig nicht mehr gesehen, aber ich weiß auch, also ich glaube jetzt das Dramas-Institut, jetzt die nutzen doch auch Dusu, oder? Ich meine, ich habe irgendwann habe ich so einen Post... das muss so ein halbes Jahr her sein. Da habe ich es zumindest wahrgenommen. Seit wann das ist, weiß ich nicht. Und dann ist es bei mir aber auch noch mal ein bisschen sozusagen so ein bisschen nach vorne gerückt im Kopf, dass da was war. Und dann kam auch, glaube ich, euer letztes großes Update irgendwann. Und genau, da habe ich es noch mal stärker wahrgenommen einfach.
Genau, die machen diese Hybrid-Lessons dann aus diesem Raum. Die haben das ja mikrofoniert. Und dann haben die aber auch Schüler vor Ort, die dem Workshop beiwohnen. Und dann können die halt über... quasi remote oder hybrid dann teilnehmen, die anderen,
ja,
die nicht
cool
anreisen können.
Ja, da sind wir ja quasi an dem Punkt auch irgendwann, wenn wir jetzt auf Dusu schon abbiegen. Also ich meine, der Weg von Schlagzeug über E-Bass zum Kontrabass-Studium. Blockflöte hin zum Metal und Drum and Bass ist natürlich schon ein Weg, ne? Und jetzt kennen wir uns aber in erster Linie über dieses Unterrichtsding und dass du eben dieses Tool Dusu mitentwickelt hast, ne? Also quasi, ich glaube, du hast mir das damals so beschrieben, wir machen hier so ein Skype für Online-Musikunterricht, willst du das nicht mal ausprobieren? Und ich habe nachgeguckt, am 30. Oktober 2018, also noch schön vor der Pandemie, hast du mir geschrieben, hey, wir sehen uns ja gleich für den ersten Test, ich lade dich dann als Schüler ein, etc. Also wir kennen uns dann seit 2018 und genau, ich habe mal ein bisschen recherchiert und diese Grundidee, eine Online-Musikschule zu machen, die hattest du, glaube ich, mit deiner Frau oder so und das ist schon relativ alt, 2011 oder sowas, ne? Und dann warst du mit diesen Tools, die es da gab, nicht so richtig zufrieden. Also ich habe auch mal mit Schülern, die dann weggezogen sind und mich aber unbedingt als Lehrer behalten wollten, dann so mit Skype rumprobiert, bevor wir uns kannten und sowas, ne? Und das war, also es ging irgendwie, wenn man das mit Herzblut macht und beide Seiten der Sache positiv gegenüberstehen, aber es war nicht richtig cool, so, ne? Und das hast du dann auch gemerkt und hast dann irgendwie wieder einen Partner aus dem Studium aktiviert, den Christoph, ne?
Ja, Christoph Fels.
Genau, der ja auch, glaube ich, Mitbegründer ist. Ich fand sehr sympathisch. Ich habe irgendwo gelesen, wo er so sagt, ja, ich mache halt Musik, aber ich habe auch immer dieses Computer-Ding gemacht. Ich bin Multidilettant. Das fand ich sehr schön. Und genau, und dann habt ihr an so einer technischen Lösung gearbeitet. Und 2019 ist ja quasi die Alpha-Version, weiß ich nicht gar nicht, ob man das sagt. Auf jeden Fall ist es dann offiziell auf den Markt gekommen. Und ich bin quasi ab der Beta-Version, wo das noch getestet wurde, dann dabei gewesen. Und ja, wir haben am Anfang auch echt viel rumprobiert, ne? Immer wenn ein neues Feature war oder bevor das dann da war, haben wir echt viel, viel rumgetestet und das war eine spannende Zeit. Und das war ja noch alles, bevor überhaupt Corona da war. Da war das natürlich ein totaler Glücksfall. Aber wie kommt man einfach vorher schon auf die Idee, gerade in Deutschland, wo ich, also jetzt nicht mehr so, aber doch in der Anfangszeit eine Menge Vorbehalte immer erlebt habe. Wir sind ja in Deutschland so leicht technikfeindlich dann vielleicht hey, doch. Aber, ne?
Warte mal, halt mal kurz ein Wort, das muss ich mal einmal zum Besten geben. Ich war ja gestern, ich habe irgendwie diese Woche, habe ich ja so eine Ärzte-Tour hinter mir und die hatte nichts mit Punkrock zu tun, so viel kann ich sagen. Anyway, ich war gestern dann beim Arzt und habe überraschenderweise festgestellt, dass es jetzt ein digitales Rezept gibt. Ich habe es aber erst gar nicht verstanden. So, der sagte, wie das dann bei Fachärzten immer so ist in der Regel, die sind natürlich immer kurz angebunden, ja, ja, passt. Und ich saß dann da und sagte, sie können jetzt gehen. Und ich so, Rezept hole ich dann vorne. Nee, ist schon. Wie, hä, was? Ach so, auf der Karte. Und dann bin ich ganz unglaublich mit dieser Karte in die Apotheke und er ist so implizit fragend, hier ist ein Rezept. Ja, okay, dann packt sie das da rein und dann habe ich mein Mittelchen bekommen. Ich dachte, wow, da ist jetzt was passiert.
Auf jeden Fall, aber ich glaube, es war auch nicht einfach. Also ich habe mehrere Schüler, die Arztpraxen haben in meiner Schülerschaft. Und im letzten Quartal habe ich nicht nur einmal gefragt, so und wie geht's, wie ist deine Woche? So, oh, frag nicht, dieses E-Rezept bringt mich noch um.
Ja, es ist wohl, da gibt es jetzt wohl drei unterschiedliche und manche gehen halt noch nicht, weil wen überrascht es irgendwie wieder irgendwelche, ich bin da jetzt kein Fachmann, ne, aber wieder irgendwelche Verbände mit sich miteinander nicht grün sind, wie das jetzt auszustellen ist und wie das zu interpretieren ist. Und es gibt wohl auch noch so ein paar Papierrezepte. Genau, aber das wird sich ja sicherlich dann im Laufe der nächsten 25 Jahre weiterentwickeln.
Du meinst, bis du das dann genauso regelmäßig brauchst wie wir beide?
Ja. Das hoffe ich, brauche ich jetzt nicht so regelmäßig, aber das ist ein anderes Thema. Entschuldigt, aber Stichwort, als du gerade sagtest, Digitalisierung in Deutschland und genau, und dass man, genau, dass das jetzt vielleicht hier nicht der erste Gedanke ist, das war ja sozusagen die Frage und dann musste ich das kurz einmal loswerden, meine Freude darüber.
Genau, ja, sehr schön. Ja, das Thomas, wie kommt man da drauf?
Ja, du hast schon meine Frau erwähnt, die kam 2011 so mit der Idee, also ich hatte ja immer, oder wie jeder, oder viele Musiker, sag ich mal, im Januar hat man so Tiefen psychologisch, weil man so denkt so, man hat dann wenig Gigs meistens und dann denkt man drüber nach, ist das denn alles richtig, was man so macht? Was sollte man nicht mal was anderes machen?
Ja, und, hätte ich doch was Anständiges gelernt.
Genau. Und ja, auf jeden Fall, um meine Frau sagte, ja, aber was ist denn so mit Unterrichten? Weil sie arbeitete auch in einem Job, wo sie auch Webconferencing benutzte. Was ist denn, wenn du mal auch Unterricht machst per Video? Ne? Und es ging auch darum, dass wir vielleicht mal nach Italien auswandern. Und dann, also diese Bewegungsidee, dass man sagt, man zieht irgendwo anders hin und man kann seine Schüler mitnehmen. Das ist ja eigentlich als Lehrer ideal. Oder wenn man auf Tour ist, dass man seinen Schülerstamm behalten kann und das nicht komplett neu aufbauen muss. Ja, so kam halt diese Initiation von meiner Frau her. Und ja, alles Weitere ging dann so Schritt für Schritt. Ich habe halt dann angefangen, schon auch wie du mit Skype mal zu unterrichten, dann die verschiedenen Tools. Da gab es eine Menge Videoprogramme, die es mittlerweile gar nicht mehr gibt. Und es entwickelte sich halt in die Richtung, dass ich auch gedacht habe, okay, ich will jetzt nicht nur alleine unterrichten, ich möchte eine richtige Online-Musikschule gründen. Eigentlich eine normale Musikschule, aber die komplett nur online stattfindet. Mit der entsprechenden Verwaltung für die Lehrer, wo dann auch virtuelle Räume existieren, zu denen dann auch Medienlibraries zuzuordnen sind. Also jeder Lehrer hat dann auch einen Account sozusagen, was ich aber zentral verwalten kann. Das gab's so eigentlich gar nicht. So, und es gab eine Software, die hieß, gibt's sogar immer noch, die heißt aber mittlerweile anders, glaube ich, OnSync. Da konnte man sowas verwalten. Aber es war nicht auf diesen Musikschulbereich angepasst. Und natürlich die Probleme mit Audio. Ne? Das ist eigentlich das, was erstmal am schwerwiegendsten ist, dass man versucht, einen Bass zu übertragen und einfach die Trittschallfrequenzen Filter, die in den Übertragungswegen sind, filtern das einfach weg, sodass der Schüler das oder man den Schüler auch nicht hört. dass einzelne Töne weggerechnet werden. Ne? Oder bei Schlagzeug, man schlägt einmal auf die Snare, das Autogain zieht den Pegel runter und dann sagt man was und keiner hört mehr was. Ne? So, also dass man diese Filter abschafft oder umgehen kann und dann die Latenzproblematik, wie kann ich denn besonders als Bassist oder Schlagzeuger, dann kümmert man sich um rhythmische Dinge sehr im Vordergrund. Und man kann dann online kaum rhythmisch arbeiten, anstatt man kann was vorspielen und man was imitieren lassen oder jemand spielt etwas auf der anderen Seite zu einem Klangerzeuger hinzu, sag ich mal, den er aber einstarten muss. Ne? Und das sind alles so Workflow-Probleme, die sich da ergeben haben und eben diese Latenzproblematik, die ja, da haben wir nach Lösungen gesucht. Ne? Also nach dieser Musikschulidee kam eigentlich heraus, dass es eigentlich da eine neue Lösung geben müsste für die technische Umsetzung. Und da kam halt der Christoph ins Spiel, mit dem ich in den 90ern, Anfang der 90er auch mal gespielt habe. Der hat klassische Gitarre studiert, ist aber in die IT gegangen, war mittlerweile bei einem Blue-Chip-Unternehmen und hat da ein Team geleitet, war aber auch nicht mehr, also der wollte wieder was mit Musik machen. Das war ihm zu weit weg davon und der fand die Idee klasse und dann haben wir uns halt zusammengesetzt und überlegt, wie kann so eine Lösung aussehen. Da kam dann zufälligerweise noch ein Schüler, den ich in der Musikschule hatte, der hatte das mitbekommen, was ich da machte und sagte, hör mal, was machst du denn da mit dieser Videoübertragung? Da stellte sich heraus, dass er auch so ein absoluter Spezialist ist für Videoübertragung und Dateispeicherung von größeren Dateien und Datenbankmanagement. Und der hat uns dann auch noch ein bisschen beraten. Der ist immer noch mit uns verbunden und das war sehr hilfreich. Er hat auch Bücher geschrieben für Apple und so weiter. Also André Aulich, vielen Dank nochmal. Und ja, dann haben wir im Prinzip diese Software-Skills erstmal natürlich sortiert und haben uns dann langsam rangetastet, ne? Und die Software erstmal in der Basis entwickelt und dann so, dass wir dann mit den Beta-Testern, die wir sehr früh ins Boot geholt haben, also wir hatten 2017 offiziell die Firma gegründet und hatten dann 2018 eigentlich so ein Produkt am Start, womit man schon, wo ich auch selber natürlich unterrichtet habe und war dann natürlich auch selber quasi mein eigener Beta-Tester. Und ja, das ist eigentlich wirklich der beste Weg. Man hat dann, ich habe dann weltweit Leute angerufen, hier David Becker vom Drummers Institute, weißt du, kennst ja auch, ne, so. Und der war dann in Kalifornien. Ich habe versucht, aus verschiedenen Erdteilen, auch um diese Internetlast und Probleme dann auch mit zu monitoren, reinzuholen. Und dann haben wir mit denen halt angefangen, ja, ständig im Austausch zu sein. Da kamen natürlich dann die ganzen Bug-Reports und an den Bug-Reports haben wir natürlich weiter immer die Software entwickelt und dann kamen natürlich Feature-Requests. Könnt ihr nicht das machen? Könnt ihr nicht das machen? Dann wird das natürlich immer mehr und
da hätte ich auch noch ein, zwei. Ja, aber genau. das war mega mit den Feature-Requests, ne? Und das war auch teilweise so, dass ich dann mit meinem Interface, mit genau dem Interface, was ich hatte, da gab es dann ein Ding irgendwie und dann haben wir so Test-Sessions gemacht und das gefixt und so, ne? Und das war, ne, oder die, so was jetzt Standard ist, dieser Workshop-Raum, ne, dass ich immer gesagt habe, ah, das wäre total cool. Dann hatte ich den ja irgendwann so beta-mäßig auch, ne? Und jetzt ist es halt ein reguläres Feature, dass man einfach auch Gruppenunterricht online machen kann. Und ich finde das jetzt immer total schwer, sich das noch vorzustellen, weil die Pandemie uns da ja im Prinzip, glaube ich, 20 Jahre nach vorne gebracht hat, die sonst, glaube ich, noch gedauert hätte in vielen Bereichen, wahrscheinlich mindestens so, ne? Mhm. Und also Dusu war schon, war in der Beta-Phase schon cooler als Skype und der ganze Kram, aber wenn man das mit heute vergleicht, dann war das immer noch so, okay, du hast da jetzt irgendein Gestell mit vier Reifen dran und wenn du hinten schiebst, so, dann rollt das auch, ne? Und mittlerweile ist es halt echt so, dass das ist halt, ja, das hat einen tollen Motor und fährt alleine und ganz viele Features und ist jetzt ein voll ausgestattetes Auto, wo vorher nur so ein Gerippe war, ne? Und das ist, also die Entwicklung, die in den paar Jahren passiert ist, auch bei mir im Unterricht, ne, das hätte ja keiner für möglich, also ich ja auch nicht, auch in der Anfangsphase, war ich natürlich schon überrascht, so wie positiv das dann doch aufgenommen wurde, wenn Leute das auch benutzt haben, einfach mal mit mir, ne? Also Schüler, auch gerade ältere Generationen, die dann gesagt haben, ja, Ruhe, Schnellweg, haha, dann lass uns mal online heute wieder machen, so, ne? Und ja, das ist einfach krass, was in der Zeit passiert ist, ne? Und ja, das das heißt, wir haben ja auch von unseren Patreons, sammeln wir immer Fragen ein. Da hat der Olaf gefragt, mit dem ich der in Norddeutschland sitzt und mit dem ich auch komplett Online-Unterricht mache. Der hat halt gefragt, dass ihn interessieren würde, ob bei Dusoo quasi alles selbst gebaut ist oder ob es da so Baukastensysteme für so Plattformen gibt, wo dann man quasi nur noch sagt, ja, jetzt passen wir das und das an. Aber das hast du ja gerade schon so ein bisschen beantwortet, dass ihr im Prinzip da ja auf dem Feld wart, was es noch nicht gab. Ne? Auch die, wenn man jetzt mal irgendwelche Marktführer nimmt, die hatten da noch nicht diese Original-Audio-Knöpfe und so, die es jetzt alle gibt, dass man halt eben, also Bass wurde ja immer rausgefiltert, einfach als Straßenlärm oder Trittschall, ne? Hast du gespielt und der Bass war weg. Und dass das auch, ja, was es jetzt mittlerweile in anderen Tools auch gibt, das gab es ja alles noch nicht, ne? Das musstet ja alles von vorne anfangen, oder wie war das?
Ja, das ist genau, diesen Tech-Stack zu eruieren, sag ich mal, wirklich rauszufinden, welche Technologien verwenden wir, um den Service aufzubauen. Das war natürlich auch eine Herausforderung. Das war auch so eine Beratungsleistung auch von dem André. Aber also in der Zeit 2015 hat sich einiges getan. Es gab dann plötzlich auch Plattformen wie Firebase, das sind zum Beispiel so Frontend gesteuerte Datenbanken, oder auch sag ich mal Talkbox, das ist quasi so diese Videoübertragung, die wir machen, das sind schon alles quasi Baukastensysteme. Mhm. Das Ganze musst du natürlich zusammenbringen und die bilden dann die Grundtechnologie von Datenverwaltung und Medienlibrary und Videoübertragung, Tonübertragung. Dafür brauchst du ja auch Servernetze, die weltweit funktionieren und nicht nur lokal oder an einer Uni. So. Und wenn man jetzt weltweit ermöglichen will, dass die Leute miteinander sprechen können, muss man entsprechend Firewalls umgehen können, also quasi Vertrauen aufbauen zwischen den Servern. Dafür brauchst du auch wirklich die Architektur, die das kann. Aber alles Dinge, die jetzt on top dieser Basistechnologien sind, wie integrierte Apps, Metronom, Audio Player, Medienlibrary, so wie sie erscheint, wie sie funktioniert, das Frontend komplett, ne, so wie das designed ist. Wir haben dann auch einen Frontend-Designer, der das entwickelt. Genau, das ist eigentlich alles wirklich von uns selber gemacht. Ah. Ne? Und auch natürlich, wie das Ganze. Audio-Routing ist ja wesentlich komplexer als in einer normalen Audio-Session. Ne? Du kennst ja auch dieses Play-Direction- System dahinter ist im Prinzip eine Matrix, mit der man umschaltet, von wo die Audioquelle gerade sendet, damit man synchron zu einem Metronom den Schüler spielen lassen kann. Ne? Und dann hast du noch den Latenzausgleich, den du ja auch noch messen musst, ne? Sozusagen einmalig, damit du dann auch in Sync bist zu der Quelle.
Ne? Genau, holen wir mal alle gerade wieder ab, die vielleicht eine Stunde Online-Unterricht gemacht haben. Also es ist bei Dusoo so, dass du, dass jeder vor der Session auf seiner Seite einen Latenztest machen kann. Da geht es darum, so wie ist jetzt quasi das Signal aus dem Rechner und dein Mikrofonsignal etc., dass erstmal alles auf deiner Seite synchron ist, richtig?
Ja, richtig. Es gibt ja eine Roundtrip-Latenz. Es dauert ja eine gewisse Zeit, bis das Signal, was man spielt, durch das Mikro und dann AD gewandelt im Rechner ankommt, sozusagen. Ja, wenn man jetzt genau. Zu einem Metronom im Rechner spielen würde und man schickt das zum Schüler, dann wird das Metronom wird digital erzeugt und ist also sofort auf Reisen, so geht ins Internet. Und das Mikrofon braucht je nach Audiokartenqualität auch dann noch eine gewisse Zeit, um hinterherzukommen. Aber dann ist man, auch wenn man drauf spielt, immer dahinter.
So, genau, und, ne? Und genau, das waren halt so Probleme, die man dann vorher hatte mit den normalen Videokonferenzgeschichten und so. Und das Geniale jetzt, mein Lieblingsfeature bei Dusoo ist dann natürlich, dass ich auf meiner Seite ein Hörbeispiel anmachen kann, eine MP3. Und dann kann ich den Play-Direction-Schalter drücken und ich kann entweder das auf meine Seite schalten, dann kann ich synchron mit dieser Aufnahme spielen. Oder ich kann sagen, jetzt soll diese Aufnahme aber auf der Schülerseite abgespielt werden. Und dann ist das da synchron und dann kann ich hören, ob der Schüler wirklich in Time ist. Ne? Und das geht mit dem Metronom, das geht mit den Hörbeispielen. Und das ist natürlich ein Game Changer, weil vorher musste man dann immer gucken, ich habe dir das Hörbeispiel per E-Mail geschickt, ne? Oder das liegt in unserer Cloud oder das ist irgendwo und dann hatte der Schüler das gerade nicht parat und dann war die Batterie von der Boombox leer und was weiß ich, ne?
Ja. Und das ist ja für euch noch super einfach, weil ihr könnt ja euer Instrument einfach ein bisschen leiser drehen. Versucht das mal bitte mit einem Drumkit.
Ja, bei Drums ist es wirklich sehr anspruchsvoll.
Also das ist, ich bin mal gespannt. Ich probiere nächste Woche genau das Feature, was du beschrieben hast, probiere ich nächste Woche das erste Mal so richtig aus mit einem Schüler, wo ich mich darauf verlassen kann, dass der fähig ist, einen Computer gut zu bedienen und so, weil der Teufel steckt da ja häufig auch im Detail. Und da bin ich sehr, 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 sehr gespannt.
Es hat auch sehr viel mit dem Setup, welche Kopfhörer nutzt man zum Beispiel. Bei Schlagzeug ist natürlich am besten geschlossener Kopfhörer, damit das akustische Set etwas abgeschirmter ist. Genau. Ne? Und dann hat man natürlich das Monitorsignal von dem Audio, zu dem man spielen soll, hört man dann auch. Ne? Das ist auch eine Sache, die wir noch reinentwickeln wollen, dass man das Monitorsignal getrennt quasi für sich regeln kann. Ja. Also so im Moment ist immer der das Signal produziert, also der Lehrer meistenfalls, der schickt das Signal rein, aber der Schüler kann das nicht im Nachhinein nachregeln, sozusagen, ne? Sondern der Lehrer kann nur absolut die Lautstärke für beide Seiten ändern. Aber das ist extrem komplex und natürlich auch wieder eine Bedienbarkeitsproblematik, ne? Wenn man das dann demokratisiert, so eine Lösung. Das heißt, muss man eigentlich am besten, der Lehrer müsste dann etwa sagen, okay, ich mache das für dich was lauter jetzt, ne? So, ist das für dich komfortabel jetzt? Ne? Dann hängt es wirklich dann auch davon ab, welchen Kopfhörer benutzt der, ne? Wo hat er das Mikro vielleicht hingestellt? Ne? So,
und ja, es ist super. Also ich kann es mir ungefähr vorstellen, weil ich ja wie die meisten Musiker ja 2020 dann mal so eine Feldstudie gemacht habe, im Sinne von, wie könnten einfache Setups aussehen, wie könnten mittelkomplexe Setups aussehen und wie ist es überhaupt um die Fähigkeit und um die Medienkompetenz meines Gegenübers bestellt und korreliert das mit dem Setup und also sagen wir mal, da wird man auf jeden Fall ein bisschen schlauer, man verliert sicherlich auch das ein oder andere Lebensjahr oder man altert auch unter Umständen ein bisschen schneller. Ich bin dann ab einem gewissen Punkt hingegangen, war einfach so ein Impuls nach diesem ersten Lockdown. Also irgendwann im Sommer dachte ich so, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass das hier nochmal passiert? Und irgendwie habe ich das dann höher eingeschätzt als das, was im Sommer kommuniziert wurde. Also ne, so damals, wenn ich mich so richtig erinnere, habe ich noch vor Augen, wie der damalige Gesundheitsminister sagte, ja, nee, auf gar keinen Fall nochmal. Genau, 2 Monate später waren wir dann drin irgendwie und ich dachte so, ach Mensch, jetzt sind die Sommerferien zu Ende und dann sage ich doch mal meinen Schülern mal, kauft euch bitte hier für 49 Euro so ein Behringer Mischpult oder was auch immer Mischpult, aber die hatten halt dann auch schon so ein Audio-Interface, wo die halt ein Mikrofon anschließen konnten und einen Kopfhörer und quasi so ein bisschen Schlagzeugmikrofon und Sprechmikrofon oder ein Zuspieler halt, weil Zuspieler war immer so ein bisschen, das war wirklich immer die Sollbruchstelle dann im Online-Unterricht. Und da bin ich sehr glücklich, dass da sehr viele Schüler und auch vor allem auch Eltern dann sehr umsichtig waren und gesagt haben, ja, haben ist besser als brauchen. Ja. Und ich würde mal sagen, dann so doch 2/3 der Schülerschaft haben dann irgendwie ein paar Euros in die Hand genommen und dann auch ein bisschen nachgebessert einfach, dass man da flexibler war. Aber es war auf jeden Fall eine spannende Reise. Und wenn ich mir das jetzt als, ich sage jetzt mal, Hobby Software-Nerd irgendwie vorstelle, da quasi Daten zu sammeln und dann zu checken, okay, wie sieht das denn aber in einer echten Anwendung aus und wo liegen sozusagen die Variablen in, ich möchte jetzt sowas wie so einen Lautstärkeknopf auf der anderen Seite realisieren, dass dann der Schüler oder die Schülerin quasi diese Playback-Steuerung verdingsen kann. Ich kann es mir vorstellen.
Ja, und das ist ja, ich kann mich da noch aus unseren Teststunden auch erinnern, das ist ja immer so ein Bermuda-Dreieck, weil Dusu ist ja jetzt kein Programm, was man kaufen muss oder so. Für den Schüler ist das ja erstmal kostenfrei und im Prinzip ist es mittlerweile auch nicht mehr als ich schicke dem Schüler einen Link und der klickt auf den Link und kommt in meinen Unterrichtsraum und alles ist gut. Und das war ja in der Anfangszeit noch von der Idee her ging das schon so, aber es war halt wesentlich komplexer. Ich habe halt vorab irgendwie eine Seite PDF mindestens rübergeschickt, tu dies, lass das, mach jenes. quasi erstmal so ein bisschen Erkenntnisse aufbauen. War auch gerade in der Pandemie das Internet natürlich auch, hat man echt gemerkt, teilweise überlastet. Ne? Und ihr natürlich auch, weil ihr auf einmal total nachgefragt wart. Aber das war, ich hatte dann da 3 oder 4 verschiedene Tools und man musste immer gucken, wer ist heute überlastet und wo kommt man heute vielleicht durch. Also es war echt eine krasse Zeit. Ne? Aber die Leute haben einfach eine tierische Lernkurve gemacht und auch kann jetzt nur für Dosoo sprechen, die anderen Sachen sicherlich auch, so dass es heute ist, dass ich ganz entspannt bin, wenn ich einen neuen Online-Schüler habe, dann schicke ich diesen Link irgendwie, schreibe da noch vielleicht 1, 2 nette Sätze dazu und da ist auch meistens dann, wenn es Troubleshooting gibt, ist das eigentlich nach einer Minute abgeschlossen und das war halt damals vor ein paar Jahren dann einfach noch doch deutlich anders. Also da hattest du vor jedem neuen Schüler online erstmal ein paar Schweißperlen auf der Stirn. So.
Ja, das war auch wirklich das, wo wir in den letzten 2 Jahren sehr viel rein investiert haben. Wie kommt man in eine Session, ne? Und quasi der Session-Aufbau, ne? So dass man auch bestimmte Prozesse hat, die am Rechner oder im Rechner abfragen, was passiert als nächstes. Und da wir über den Browser funktionieren, ist bei uns der Browser natürlich immer sehr leichtgewichtig. Du brauchst nichts zu installieren. Das funktioniert halt überall auf Institutionen easy. Städtische Institutionen, die sonst immer einen IT-Beauftragten haben müssen, können dann direkt mit einem Browser loslegen sozusagen. Und dafür hast du aber auch den Browser als Kapsel und es gibt auch natürlich vorinstallierte Browser bei Apple. Safari ist zum Beispiel da eher ein Albtraum, was Audio angeht. Die versuchen auch, glaube ich, alles dahin zu biegen, dass man eine App programmieren muss nativ, was aber uns übrigens auch ansteht, dass wir eine native App für Apple iOS bauen wollen. Und um halt die Zugänge, sag ich mal, aus dem Browser zu den Hardware-Devices, das ist dann immer die...
Wobei, darf ich da mal einmal kurz, nicht, dass wir jetzt zu techy werden, aber ich habe just vor 4 Wochen oder so einen Artikel gelesen, da gab es jetzt so ein EU-Gesetz, weil ich glaube, Apple das immer noch so gemacht hat, dass selbst wenn du Chrome auf dem iPhone oder auf dem iPad beim iPad gab es schon diesen Desktop-Mode, ich glaube, es war nur noch das iPhone, dass das trotzdem immer noch so einen Safari-Unterbau hatte und das jetzt bald aber nicht mehr sein darf, weil die EU beschlossen hat, dass das nicht mehr sein darf oder irgendwie sowas habe ich da. Ja,
weil der DMA oder heißt diese neue Richtlinie, die EU rausgebracht hat. Ja, das ändert aber nicht wirklich was für uns. Wir müssen doch eine native Lösung dann anstreben. Aber wir haben da schon einen Weg.
Ne? Ja, und ihr seid ja auch, wenn ich überlege von unseren ersten Beta-Tests, ne, dass ihr mittlerweile an vielen Hochschulen benutzt werdet, dass ihr international irgendwelche Aufnahmeprüfungen quasi mit Dosoo gemacht habt, ne, für Unis und ihr seid ja auch quasi übernommen worden dann irgendwann oder habt eine Wie sagt man das? So. Joint Venture? Keine Ahnung.
Also genau, da haben wir ja eben, hatten wir gestoppt mit der Erzählung, genau, 2018 mit den Beta-Testern, 2019, wie du schon gesagt hast, war die Alpha oder Live, die erste Production online. Und das war dann Ende 2019. Ne? Da hatten wir auch erstmal so ein Price-Tag dran gesetzt. Wollen überhaupt Musiker, Lehrer irgendwie eine Zahlung dafür durchführen. Ne? Das ist ja eine psychologische Sache und begreift das irgendjemand, möchte jemand dafür Geld ausgeben. Deswegen haben wir da auch einen recht günstigen Preis dran gesetzt. Dann kam halt im März die Pandemie, das bahnte sich schon in Italien an. Das war echt ziemlich dramatisch, die Zeit, sag ich mal. Und dann brach es wirklich über uns hinein. Also, und der Christoph war halt in Aachen in seinem Räumchen. Ja. Ich bei Düsseldorf in so einem Räumchen. Und dann riefen alle Leute an. Ne? So die ganzen Leute, die man so kannte. Ich habe ja sehr viele Leute auch angesprochen, die jetzt nicht Beta-Tester geworden sind, wie du, aber die dann alle, du hast mir da davon erzählt, damals war ich auf Tour, da konnte ich das nicht benutzen, aber jetzt könnte ich es benutzen, dann war das halt der echte Wahnsinn. Dann kamen auch die ganzen Institutionen, die brauchten dann, wir bräuchten noch eine Verwaltungsebene, weil wir müssten ja die ganzen Schüler und Lehrer anlegen und die auch noch eigenständig zueinander zuordnen. Das dürfen ja keine privaten Accounts mehr sein. Und dann, und dann haben wir innerhalb von einer Woche dieses Tool programmiert, also nochmal eine Verwaltungsebene drüber gesetzt. Und die ging dann abends nachts um 1 war die fertig, um 8 Uhr kam die erste Schule drauf. So, und ohne
Test. Das war wild.
Aber einmal ohne Testen. Ne? Ja, so, und das war eine wirkliche Herausforderung. Ne? Das skalierte dann bis zu diesen Aufnahmeprüfungen. Können die Aufnahmeprüfungen weltweit Ja, und ja, das war auch eine sehr spannende Sache. Da habe ich dann auch noch selber in so Vorbereitungsräumen gesetzt und haben dann so einen Vorbereitungsraum, Einspielraum gehabt und einen Prüfungsraum. Und in den Einspielräumen haben wir im Prinzip in einem, ja, bis maximal 30 Minuten den Leuten geholfen, Audio richtig einzurichten, den Mikroabstand, sodass die, ja. Ich hatte Bassaufnahmeprüfungen begleitet. Und das war dann sehr spannend. Die kam dann halt, da saß dann ein Junge in Island auf seinem Kinderbett und hat dann seine Bassaufnahme für Deutschland gespielt. ich weiß nicht mehr, was er gespielt hat, aber er war gut. Ja. Und das hat auch bei, wir haben 89 Leute geprüft und bei 88 hat es auch geklappt. Bei einem ist das im Audio-Interface die Batterie ausgegangen.
Ja.
Weil eine Batterie im Audio-Interface.
Also so Fälle hast du natürlich über die Jahre dann mal, wo du mit einem Schüler alles probierst und man telefoniert nebenbei und so. Und dann ist das so wie bei Dustin letzte Woche, der dann bei sich gegenüber panisch über die Straße rennt und denkt, sein Telekommunikationsdingens ist kaputt und er kauft die teuerste Fritzbox, die es gibt, kommt wieder zurück und merkt, scheiße, die ganze Straße hat kein Internet.
Wobei ich dazu sagen muss, dass im Abstand von circa 9 Monaten diese meine Branded-Dinger hier irgendwann immer den Geist aufgeben und der Anbieter da so eine Software installiert hat, dass du dann die nötigen Einstellungen einfach nicht mehr machen kannst. Also das ist dann nicht in der Hardware kaputt, sondern irgendwie, keine Ahnung, ob dein Speicher voll läuft oder so. Ich bin ja jemand, der Internet viel benutzt hier im Studio. Genau, irgendwann ist diese Branded-Box vom Telefon einem Anbieter, ist die durch, dann geht das nicht mehr irgendwie. Und das ist immer so 9 bis 11 Monate. Dann rufe ich da bei den Leuten an, die schicken mir eine neue. Und ich gehe mal davon aus, jetzt wird das kein Problem mehr sein hier mit dem Ding. Ah. Aber ja, es war tatsächlich eine Netzstörung. Ja.
Genau.
Das ist also auch ein Klassiker bei der Softwareentwicklung. Ne? Man hat irgendwo anders eine Störung, man denkt aber, der Fehler liegt jetzt an dem und dem. Ne? Ja. Und dann führt man ganz falsche Rückschlüsse sozusagen. Das ist wirklich ein Riesenproblem, dass man richtig testet. Das ist natürlich auch eine.
Also ich merke das im ganz, ganz, ganz kleinen, allein schon bei der Webseite, also an die Nutzer das gleiche System wie ich mit dem Online-Campus. Wir haben da so ein Community-Tool, und darunter läuft irgendwie WordPress. Und das ist ja noch gemessen an einer Audio- oder gar Videoübertragung, ist das ja noch totales Pillepalle und so. Aber selbst da, ne, also das Maß an Komplexität und einfach auch die Vielfalt der Geräte, der unterschiedlichen Bildschirmgrößen und dass dementsprechend Dinge unterschiedlich angezeigt werden. Spoiler-Alarm, weder Andi noch ich sind irgendwie Softwareentwickler. geschweige denn andere, weiß ich nicht, Frontend-Entwickler. Also das ist, das stelle ich mir schon sehr, sehr, sehr anspruchsvoll vor, auch vor allem dann, wenn ihr so Sachen austestet, in der Kommunikation da quasi auch, ich sag jetzt mal, korrekte Testbedingungen herzustellen. Ne? Also das kann ja manchmal wirklich eine kleinste triviale Hardwareveränderung sein, wie mein Interface ist kaputt, ich nehme mal eben das andere, aber habe quasi nicht auf dem Schirm, dass ich gerade ein anderes Interface da angestöpselt habe und jetzt funktioniert irgendwas nicht oder ich habe mehr Latenz oder was weiß ich. Ne?
Genau,
oder andere Browser.
Die Zeiten sind ja Gott sei Dank vorbei, ne? Und vielen hat sich der Online-Unterricht ja auch wieder so ein bisschen rückwärts entwickelt nach der Pandemie, ne? Und bei mir ist es einfach geblieben und ja ein riesiger, ich bin so dankbar dafür, weil das einfach so viele Möglichkeiten eröffnet hat. Und ich weiß noch, was ich vor dem ersten Online-Workshop geschwitzt habe, ob alles funktioniert und so, ne? Und mittlerweile ist es halt total cool, ne? Ich habe jetzt letztens wieder eine Flex-Session gemacht, also so einen kleinen Mini-Workshop und dann hatte ich in dem Workshop was vorgestellt, da hatte ich einen Playalong mit iReal Pro, ne, diese App, die kennt er sicherlich auch, gemacht und dann sagte direkt jemand, ey, mach doch mal eine Flex-Session dazu und jetzt habe ich gestern den Termin festgezurrt irgendwie, ne, und das mache ich dann auch alles immer auf Dassault in meinem Workshop-Raum. Und 10.04.24, wer mit iReal Pro arbeiten will. kleines Werbetool. Es ist halt auch so, ich würde mich mittlerweile nie oder habe ich eigentlich von Anfang an noch nicht gemacht, weil es einfach immer super funktioniert hat. Aber man kriegt das manchmal mit, dass Leute sich quasi noch für diese Online-Variante entschuldigen oder so. Ja. Ne? Und es ist anders. Du musst didaktisch anders vorgehen. Es ist für mich als Lehrer immer noch ein bisschen mehr Vorbereitungszeit. Es ist anstrengender, weil du hast nicht dieses, der eine Schüler packt seine Sachen, steht auf, du gehst zur Tür, der nächste kommt rein, packt aus, stimmt in Ruhe, wo du mal so 2-3 Minuten durchatmen kannst, sondern es ist so, um Punkt halb mache ich quasi, sage ich dem einen Schüler Tschüss, der drückt auf den roten Knopf, springt aus dem Raum raus, in dem Moment mache ich das Schloss auf, ne, was ihr ja auch programmiert habt, dann hüpft der nächste Schüler fertig gestimmt, eingespielt und on fire quasi in den Raum.
Das ist aber nicht immer so.
doch,
das schon. Ist gut erzogen.
Und es ist tatsächlich dann, also haben wir auch im Podcast schon mal drüber gesprochen, über diese Anfangs-Corona-Zeiten, wo du natürlich auch noch ungeübt bist. Das heißt, du versuchst, diese Distanz zu überbrücken, indem du viel zu laut sprichst und so. Das heißt, nach den ersten kompletten Online-Tagen war abends die Stimme einfach weg und man hat sich gefühlt, als wenn man 3 Tage Abiturklausuren am Stück geschrieben hätte. So, ne? Ja. Und das ist mittlerweile halt alles weg, weil es einfach ja, entspannt ist. Und ich habe so viele Schüler, die das halt immer frei wählen, ob sie heute kommen oder online machen und die also den direkten Vergleich haben und die auch immer sagen, ach, ich finde die Abwechslung nett, aber im Prinzip fehlt mir bei online auch nichts. Ne? Und andere sind nach Corona nie wiedergekommen, sondern machen das bis heute online. So.
Ja, bei mir war das ja zum Beginn ein bisschen anders, also quasi zum Beginn des Back-to-Normal-Mode wieder. Ja. Ne? Da haben alle sich erstmal wieder auf Präsenz total gefreut. Ich ganz genauso. Das mit der Stimme zum Beispiel hatte ich nicht so, aber ich muss ja auch hier in Präsenz immer laut sein, ne? Weil so bei jüngeren Menschen gegen so ein Instrument anzureden erfordert, glaube ich, gutes Lungenvolumen. Genau, aber ansonsten, was ich zum Beispiel damals hatte, als ich so 100% Online-Tage hatte, und es waren ja auch lange, lange Tage, der ein oder andere, der oder die hier zuhört, wissen ja, dass hier mehr als 2-3 Schüler und Schülerinnen pro Woche am Start sind. Ich habe halt gemerkt, dass ich dieses, ich stehe jetzt mal eben vom Drumkit auf und mache die Tür auf, also mal so diese 10 Meter, die ich hier laufe und vor allem aufstehen, das habe ich halt irgendwann 21. Februar, da hatte ich mal so 2-3 Wochen, da dachte ich, also das muss jetzt bald aufhören, sonst falle ich irgendwann hier tot vom Hocker. Das geht nicht mehr so. Jetzt ist es bei dem Instrument einfach nicht so ohne weiteres möglich, sich mal hinzustellen halt, ne? Also ist ja ein bisschen mit dem Setup komplizierter. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich, ne, ich habe hier gerade mal, während wir den Podcast aufnehmen, auf den Knopf gedrückt. Jetzt ist gerade die Kamera mit dem Tisch hochgefahren. Jetzt stehe ich gerade. Genau, da wünsche ich mir schon manchmal irgendwie ein Saiteninstrument zu spielen oder eben die besagte Blockflöte. Aber der Punkt, den ich eigentlich machen wollte, war, das hat sich bei mir sehr, sehr stark einfach jetzt auch geändert, muss ich sagen. Also im Wesentlichen ist das total durchs Dach gegangen. Ende 22 und dann Anfang 23 durch die Zusammenarbeit auch mit Max und dadurch, dass ich einfach mal andere Formate ausprobiert habe und ich kann jetzt sagen, auch dann durch den Podcast eben, ne, ich unterrichte mittlerweile Schüler und Schülerinnen im ganzen Bundesgebiet, zwischendurch gibt's immer mal wieder einen Österreicher oder eine Schweizerin, die sich hier melden. Und ich habe Leute, die nehmen, das muss man sich mal vorstellen, ein Schüler von mir, der sitzt in Kiel, der nimmt mit mobilen Daten am Unterricht teil und es funktioniert einfach super. Also der hat sein iPhone da liegen, nutzt das iPhone quasi als Router, ja, damit er mit dem Laptop, dann hat er ein schöner größeres Display und so, genau, mit mobilen Daten, Drumkit. Dann hat er sich auf meine Empfehlung hin so eine Zoom Q8 gekauft, wo du quasi das Ding als Webcam und Audioquelle nehmen kannst, ja, dann hast du guten Sound und schönen Weitwinkel, wo du alles sehen kannst und das Ganze passiert ja mit mobilen Daten und es funktioniert phänomenal. Und es ist, also ich dachte so, wow.
Das ist ja unter Umständen auch schneller noch.
Ja, ja,
ne? Also
ja, ja.
Unter Umständen.
Ja, ja, genau, je nachdem, wo du halt gerade bist.
Und wie viele in der Funkzelle.
Ja, ja, wir haben ja auch letzte Tage noch, haben wir doch überlegt, oder du hattest da ja mit angefangen, dass man sich noch das Ding vom Mask aufs Dach setzt, ne? Ja. Dass man Alternativen hat, wenn das normale Internet mal ausfällt, wenn dein ganzes Business darauf aufbaut. Hm, genau, ja. Aber um mal ein bisschen wieder den Bogen zur Musik zu schlagen, ne? Mich würde mal interessieren, wenn man dann so aus der Musik kommt und du hast studiert, das heißt üben und dann auch mit den Bands, hast du gesagt, so dieses ganze organisatorische Gigs besorgen, so das ist ja alles schon so ein bisschen unternehmerisch auch am Ende, wenn man davon leben muss. Und was sind halt Sachen, die du quasi über die Musik gelernt hast, die dir dann als Unternehmer, sage ich mal, dein offizieller Titel ist doch jetzt, warte, ich habe den irgendwo aufgeschrieben. Du bist Head of Business Development, stimmt das?
Ja, offiziell, ja.
Offiziell, ja, sehr schön, genau. Genau, aber also jetzt, ne, was sind so Sachen, die man so aus der Musikerkarriere quasi mitnehmen kann, die einem da helfen, und was ist auch vielleicht komplett anders oder so, weil Leute eine andere Sprache sprechen als im Musikbusiness oder so? Das würde mich mal interessieren.
Oh, gute Frage, sehr
nächste
weitläufig.
Frage.
Ja, also wie jeder Musiker weiß, oder ja, man ist, sobald man anfängt Musik oder man versucht Geld zu verdienen oder man agiert in Bands,
ja,
und man möchte Gigs haben, also man möchte in irgendeiner Weise Präsenz bekommen, dann ist man schon Unternehmer. Ne? So,
das also, fängt ja im Hobbybereich im Prinzip schon an. Ne?
Genau, wenn man meinetwegen eine Band hat und braucht einen Proberaum, muss das organisieren, muss die Proben organisieren, und dann hat man vielleicht mal einen Auftritt, dann, ja, wer bringt die PA mit, wer bezahlt das, kriegt man Catering und so weiter. Also wie macht man Werbung? Früher musste man ja immer noch ein Hochglanzinfo, Hochglanzvideo, was ja heutzutage nicht mehr so nötig ist, sondern möglichst handmade. Ist eigentlich ziemlich cool, diese Entwicklung. Aber man musste schon für alle seine Werbung und für seine Grundorganisation und auch sein Entwickeln des Produktes, wenn man das jetzt Produkt betrachtet, komplett selber sorgen. Und man hatte natürlich immer diese Teamfähigkeit, die man entwickeln musste. Also eine Band, sonst fällt sie halt auseinander.
Ja.
Und eigentlich fand da immer mein größtes Bestreben ist halt, so ein Team zusammenzuhalten. Ne? Und ja, damals habe ich auch sehr viel Basketball gespielt übrigens. Das wollte ich auch mal erwähnen. Sport ist auch so eine Sache, wo man Teamgedanken reinfließen lassen kann. Ne? Wo man entsprechend in einer Gruppe wie in einer Band interagiert. Und jetzt nicht nur musikalisch, sondern eben auch organisatorisch dann. Und da muss man eben auch einen Weg finden. Und das ist natürlich vollkommen adaptierbar, auf wenn man jetzt eine Firma gründet. Ich meine, ihr habt jetzt ja auch den Podcast organisiert und setzt den um, und der passiert jetzt im digitalen Raum. So, wir haben jetzt eine Softwarelösung aus einem Need. Also man hat irgendeinen Painpoint gehabt, okay, und da mussten verschiedene Lösungen her. Da hat man sich überlegt, das versuchen wir jetzt mal zu entwickeln als kleines Unternehmen, und ja, dann macht man sich auf den Weg, und dann ist es wirklich die Sache, dass man durchhält. Eigentlich bei allem, was man tut, ist, dass man es konstant immer weiter verfolgt. Natürlich gibt es da Höhen und Tiefen, und dann gibt es auch beim Üben, ne? Man übt mal 4 Stunden, mal eine halbe Stunde, mal vielleicht 6 Stunden, wenn man da Musikstudent ist. Es gibt auch Leute, die 12 Stunden üben, aber da habe ich nicht zugehört, aber dann durch die kontinuierliches Tun, ne? Das ist ja auch wie bei Sport oder so, wenn man jeden Tag mal so ein Workout macht von 10 Minuten, dann wirkt sich das irgendwann aus, ne? Und so ist das eigentlich auch steter Tropfen, ne? Das ist halt mit der wichtigste Aspekt, dass man halt auch vertraut der Sache und dass man einfach macht, ins Tun kommt, anstatt abzuwarten und zu denken, ja, ich kann ja das noch nicht, also dass man nur Defizite betrachtet, sondern dass man eher sieht, das ist ja sehr, sehr schwer als Mensch dann zu sehen, zu sagen, das kann ich ja schon, und eigentlich macht das Lernen an sich ja Spaß.
Ah.
Und dann lernen zu lernen ist ja eigentlich auch noch wieder ich habe ja euren Podcast auch da reingehört, mit kann man Kreativität lernen,
ja, okay,
und so weiter. Und das fand ich auch sehr interessant. Und eigentlich ist dieses Lernen zu lernen, ist eigentlich einer der wichtigsten Aspekte, dass man merkt, wie lernt man denn überhaupt und dadurch effektiver wird in dem, was man lernt.
Ja. Ja, und das ist ja die große Kunst, was das sind, und ich auch im Unterricht und auch an solchen Workshop-Wochenenden oder so immer sagen, wenn man jetzt irgendeinen Groove spielt und da klappen 9 Sachen und bei einer Sache hängt's halt, so dann fokussiert man sich immer sehr stark auf die eine Sache, die nicht klappt, und freut sich gar nicht über die 9 Sachen, die geklappt haben, ne? Und weil ja auch, ich sag mal, mein Körper, also mein musikalischer Körper, ist ja meinem musikalischen Geist immer mal mindestens ein halbes Jahr hinterher, so, ne? Also im Kopf habe ich es schon kapiert, aber ich kann es halt noch nicht spielen, so, ne? Und das kann ja auch sehr schnell zu Frustrationen führen, ne? Und da muss man auch bei Schülern, gerade bei Erwachsenen, immer gucken, dass man das so ein bisschen einordnet, mhm, und sagt, na ja, aber guck mal, das ist schon ziemlich viel krasser geworden im letzten halben Jahr, und klar spielst du jetzt noch nicht wie Dave Weckl oder so, ne? Und und ich stelle mir aber auch gerade bei so einer Software-Geschichte dann, da sind ja so viele Kleinigkeiten, und das dann macht der Browser ein Update oder das Betriebssystem oder ihr ändert was und dann, das sind ja so viele Sachen, wo auch was schief gehen kann und so. Mhm. Und dann da am Ball zu bleiben und das dahin zu bringen, wo es jetzt ist. Also Hut ab und danke da nochmal für.
Oh, sehr gerne. Das ist, ja, wie gesagt, es geht so Richtung Sisyphos. Ne? Das, ja. Man hat es nicht ganz so selber in der Hand. Es gibt auch sehr viele, sag ich mal, Dinge, die von außen einwirken, ist so ein bisschen Tower Defense, ne, wenn man das mal in die Gaming-Ebene bringt. Aber klar, da muss man immer dabei bleiben und immer dann eruieren, auch wenn es schwierig wird, was ist jetzt eine pragmatische Lösung und dann natürlich auch immer den Aufwand mit den Kosten abschätzen. Ne? Man kann natürlich auch sich immer überlegen, ja, ich will das Feature und das Feature, aber dann kann man sich da sehr schnell verzetteln. Das ist ja auch ein bisschen so, wie beim Üben. Ich will jetzt direkt Jaco Pastorius Solo spielen, aber vielleicht sollte man mal irgendwo anders anfangen. Ne? So, also dann, ja, dann setzt man sich das Ziel zu hoch und ja, findet den falschen Ansatz, um den Lösungsweg zu finden.
Naja, und was du gerade mit Kosten sagtest, da habe ich auch so, da hat sich auch, glaube ich, einiges bei den Kollegen geändert, aber ich bin ja relativ offensiv auch Social Media mäßig so mit, hey, ich nutze jetzt hier Dusoo und so und habe das auch schon gepostet, bevor quasi Pandemie war, ne, weil ich halt auch Schüler hatte, wo das auch, und das hat halt Spaß gemacht und war cool und unser Austausch war immer cool und ich fand das auch im Prinzip spannend, da war bei was Neuem so dabei zu sein. Und da kamen aber immer viele, ja, warum soll ich da jetzt für bezahlen und so? Und dann hat man gesagt, ja, aber guck mal, wie, ich weiß doch, du unterrichtest in einer anderen Stadt an der Musikschule. Überleg mal, in der Zeit, die du hin und her fährst, könntest du schon 2 Schüler gemacht haben. Und die Spritkosten, klar, ne, die sind so ein bisschen versteckt, ne? Die kann man ignorieren. Aber wenn du dir das vor Augen hältst, ist im Prinzip so ein Online-Ding am Ende des Tages ja viel günstiger. Mhm. So, ne? Und da hat sich auch so ein bisschen in der Wahrnehmung was geändert. Und ja, das ich und ja, wie gesagt, auch dass mittlerweile auch alle da mehr lernen mussten, mit dieser Online-Welt umzugehen, hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass das mittlerweile halt auch ja total akzeptiert ist und man äußerst selten noch auf Leute trifft, die das so gar nicht wollen vielleicht oder so. Mhm. Ne? Es gibt dann, ich finde völlig okay, wenn jemand sagt, ich habe lieber den Präsenzunterricht und sitze mit dem anderen Menschen in einem Raum. Ne, das ist dann so. Mhm. Mag ich Vanille oder Schokoeis, ne? Mhm. Aber es ist im Prinzip erstmal, gibt es keine Hindernisse, das so oder so zu machen.
Und das eine schließt ja auch das andere nicht aus, ne?
Nee.
Also ich fahre ja jetzt irgendwie seit August ein hybrides System, also wo das quasi per Default mindestens mal eine Mischung aus analog und digital ist, mit einem deutlichen Trend zu noch mehr digitaler Anteil. Also, aber das entscheidet nicht ich, sondern das entscheidet letztendlich ja auch mein Gegenüber. Und das ist schon interessant, wie sich das auch verändert hat in der Wahrnehmung der Schüler und Schülerinnen oder auch wenn es jüngere Schüler sind, dann auch in der Wahrnehmung der Eltern und wie selbstverständlich das jetzt hier für mich auch mittlerweile ist. Der kleine Ole hat, können wir heute, ja klar, gar kein Problem, natürlich können wir heute, ist gar kein Thema, ja. Ist jetzt mittlerweile irgendwie für mich 3 Knöpfe drücken und dann bin ich am Start, so, ne, ja. Und fair enough, das hat natürlich ein bisschen Zeit gebraucht, bis das so reibungslos, also quasi das spontane Umschalten zwischen Präsenzunterricht und Online-Unterricht und so. Und also das ist auch, das verändert sich jetzt auch gerade wieder. Ich hätte zum Beispiel noch so einen kleinen Feature-Request für Dusoo. Vielleicht habe ich es aber auch noch nicht gefunden, aber ich äußere das jetzt mal hier so ganz, ganz öffentlich. Kein Druck und so. Ich benutze hier von Elgato so ein Stream Deck. Und die andere und diese andere Plattform, die ich bisher überwiegend genutzt habe, die arbeitet so schön mit dem Stream Deck zusammen. Und für mich gerade als Schlagzeuger ist es so ein Ding, dass ich einfach so ein Ding habe mit Knöpfen, was ich mir irgendwo an Schlagzeug dran setzen kann und sagen kann, wenn ich diesen Knopf drücke, passiert das.
Was soll das denn was möchtest du umschalten? Die Kameras oder?
Das passiert bei mir alles sowieso schon in der Hardware-Sache. Im Grunde genommen also was ich häufig umschalte und an- und ausschalte, ist die Aufnahmefunktion, wie die Bildschirme angezeigt werden und Stummschaltung des Schülers. Das sind so die 3 wichtigsten Dinger.
Ja, genau, da wir eine Browser-Software sind, ist das noch nicht so, dass du den Befehl da automatisieren kannst dann im Stream Deck. Aber dieses Key-Command-Geschichte, die ist natürlich schon nachgefragt.
Ne? Ja, so, ja, genau.
Und es gibt höchstens den Effekt, wenn du bestimmte Befehle, wenn du den einmal ausgewählt hast, Mikro an, Mikro aus, hast den einmal betätigt, dann kannst du den mit der Space-Taste, sag ich mal, immer wieder hin und her toggeln.
Ja.
So, ich weiß nicht gar nicht, ob das mit der Bildschirmdarstellung auch geht, wäre mal interessant rauszubekommen, aber wie gesagt, das ist noch nicht implementiert und könnte aber mit einer installierten, nativen Version dann zugänglich sein.
Ja, ja, könnte, okay. Ich habe schon so ein bisschen versucht rumzufummeln. Ganz, ganz unbedarft bin ich da ja nicht. Also im Sinne von quasi einen Zwischendienst sozusagen laufen zu lassen. Genau. Damit
das wurde dir auch vorgeschlagen. OBS und dann steuerst du OBS mit dem Elgato Stream Deck und dann kannst du die ganzen Kameras damit verwalten sozusagen.
Ja, wie gesagt, Kamerading ist gar nicht das Ding. Da habe ich eh eine Hardware für. Es geht tatsächlich um die, also wirklich konkret um die Fernsteuerung von so zwei, drei Knöpfen bei euch in der Anwendung. Das ist, da muss ich noch ein bisschen wursteln. Aber das wäre so ein, das wäre, glaube ich, ich bin nämlich bestimmt nicht der einzige Drummer, garantiert nicht der einzige Drummer, der die App nutzt und dachte, cool, jetzt müsste ich noch das auf diesen Knopf legen können, dann wäre es perfekt so, genau, ja.
Richtig, ja, aber ich wollte noch was zu sagen zu den Schülern, wie das am Anfang war, dass es nicht akzeptiert war und dass das dann immer mehr angenommen wurde. Und gab auch interessante Berichte von Musikschulleitern, mit denen ich da, wo ich auch selber mal unterrichtet hatte, die haben mir dann auch wirklich Feedback gegeben. Einer, der unterrichtete eben auch geistig behinderte Kinder, also Asperger-Syndrome und ähnliches, der ist auch speziell dafür geschult und der machte halt jetzt, auch jetzt unabhängig von Duso, der hat zwar Duso genutzt, aber es wäre jetzt für jede Conferencing-Software so, die haben halt eine viel höhere Aufmerksamkeitsspanne entwickelt beim Online-Unterricht. Und das habe ich auch bei einigen, die als in den Anfängen waren, die Kinder auch wesentlich konzentrierter im Online-Unterricht, weil die ähnlich fokussiert wie beim Fernsehgucken in einen Bildschirm geschaut haben und dann auch nicht abgelenkt waren, so wie in einem richtigen Raum, wo natürlich, also bei Asperger-Syndrom ist ja auch so, dass dann sehr viele alles wahrgenommen wird und Einflüsse nimmt und dass dann die Aufmerksamkeitsspanne effektiv 10 Sekunden war von einer geplanten halben Stunde. Und da war es so, dass die Aufmerksamkeitsspanne quasi die 30 Minuten überschritten hat. Wollten nachher nicht aus dieser Session raus, berichtete mir der.
Da kann ich auf jeden Fall auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Etwas, was mir total stark aufgefallen ist. Das ist aber von Schüler zu Schülerin sehr unterschiedlich. Aber ich würde schätzen, also das ist so ungefähr über den Daumen gepeilt. Ich habe jetzt keine Notizdatei, wo ich mir das mal eingetragen habe. Es gibt aber wirklich, über den Daumen gepeilt, mindestens ein Drittel meiner Schüler und Schülerinnen durch alle Altersgruppen weg, also egal jetzt ob Kids oder Erwachsene, die kommen tatsächlich mit dem Medium des Online-Unterrichtes besser klar, als hier physisch im Raum zu sein. Und ich weiß auch genau, warum das, also ich meine zu wissen auch, warum das ist. Also einmal ist es hier in dem Raum selbst, das ist halt ein Studio hier. Hier gibt es viele Sachen, die man so sehen kann, also so potenzielle Ablenkungen, die interessant sein könnten. Und du hast natürlich, das ist jetzt so ein Schlagzeug-Sonderding, wenn zwei Drumkits in einem Raum sind, kannst du selber die Lautstärke natürlich nicht nach deinen Wünschen sozusagen einstellen. Also etwas, was ich viel mit meinen Schülern und Schülerinnen immer wieder mal mache, ist so Call and Response. So, ne? Oder wir spielen gleichzeitig und dann machen wir so Trading Force und solche Geschichten. Und Trading Force ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, zumindest bidirektional, aber was ich zum Beispiel in meinen Practice Sessions habe, das mache ich immer in meiner Übewoche. Heute habe ich zwei Practice Sessions, da sind dann jeweils so 10 bis 15 Schüler und Schülerinnen mit am Start und dann gibt's wie so digitales Fitness-Training halt auch. Die kriegen die Übung vorher, die wir durchgehen und dann gehen wir das, so wie man halt richtig übt, in Anführungsstrichen, gehen wir das gemeinsam durch und spielen dann mit mir zusammen. Und das funktioniert zum Beispiel analog gar nicht. Also es ist absolut nicht zu machen. Stell dir mal einen, selbst nur mit Practice Pads, stell dir mal einen Raum mit 10 Practice Pads vor, das geht, aber das geht nur mit fortgeschrittenen Spielern und auch nur in einer gewissen Alterskohorte, das geht nicht. Also stell dir mal 10, 12-jährige Kids in einem Raum vor, für eine halbe Stunde am Stück konzentriertes Üben. Das funktioniert einfach gar nicht, weil viel zu viel rumgerappelt ist. Aber selbst in der Einzelunterrichtssituation kann ich das bestätigen, nicht nur von Menschen, die ein Thema haben, irgendwie mit einer Erkrankung, sondern tatsächlich gibt es Leute, die, also allein den Fakt, dass sie zum Beispiel zu Hause an einem E-Drumset spielen und meine Spiellautstärke rauf und runter drehen können, das ist der eine Aspekt. Und dann beim Drumset auch ganz interessant, was du halt hier präsent immer im Raum hast, ist, wenn ich spiele, du spürst mit dem Körper, wenn ich spiele, natürlich, ne? So, das kann ich über den Online-Unterricht nicht machen, es sei denn, Schüler oder Schülerin hat am anderen Ende einen dicken Lautsprecher und dreht richtig auf, dann, ja, also, damit kann man ja auch mal ein bisschen rumspielen. Aber, was kein Mensch im Unterricht macht, weil es keiner kann, ist zum Beispiel diesen tollen Overhead-Shot von geradeaus von der Decke runter oder diese Fußkamera oder vielleicht die Frontkamera zusammen mit der Fußkamera, ne? Also diese Perspektiven, also wirklich visuell zu sehen, was passiert denn da jetzt gerade ganz genau, ne? Das kriegst du halt im Präsenzunterricht nicht hin,
beim Jumpkit. Ganz wichtiger Aspekt ist, dass man dann auch bei den Schülern mal reingucken kann, wie hängt denn das Tom oder welchen Winkel hat das und wo sind die Setup. Becken?
Ja, ja.
Genau. Da haben wir mal eine ganze Folge, glaube ich, drüber gesprochen, dass wir uns unsere ganzen Schüler mal zu Hause angeguckt haben, dann in der Pandemie und dann gesagt haben, so kannst du das Schlagzeug aber eigentlich nicht zusammenschrauben. Das macht
jetzt verstehe ich, warum das parallel
nicht funktioniert. Ja, ja, genau. Ja, das sind so Sachen. Ja, cool. Also da könnte man, ich muss hier immer gucken, wo wir so sitzen, sehe ich nie, wie lange wir schon dran sind.
Ja, ja,
schon wieder. Die Zeit rennt. Mega interessantes Thema und ich denke, da wird jetzt auch noch viel passieren und Dustin hat ja schon seine Feature-Requests gemacht und ich habe letztens noch mal so überlegt, wenn ich mir vorstelle, meine Online-Community wächst noch so ein bisschen weiter, dann wäre total geil, so ein Aufenthaltsraum zu haben, so einen digitalen, weißt du, in der Community, wo man sich so treffen könnte, der quasi auf ist und da guckt man immer, ob gerade einer da ist und dann auch einen Kaffee trinken will und was übst du so gerade, ne? Also und du so quasi dann, ne? Und das fände ich noch total witzig.
Noch ein zweites Account anlegen und den Raum immer aufmachen.
Ja, das könnte ich natürlich machen, aber es wäre natürlich cool, wenn es quasi dann, ich sag mal, in so einer Community einen Button gibt, ne, und dann gehst du in den Raum so. Stimmt. Aber gut, das sind dann andere Sachen und da gibt's genau. Aber habt ihr, du sagtest eventuell dann mal eine App, um in der Apple-Welt das nochmal stabiler darstellen zu können, hast du vorhin gesagt?
Genau, daran, also haben wir schon einen Riesenschritt gemacht. Ja, da gibt es auch natürlich gewisse Herausforderungen, in diese native Welt vorzudringen. Es geht ja auch dann um Android und iOS. Da haben wir aber auch einen Tech-Stack gefunden, der jetzt passt. Und ja, das ist dann natürlich auch immer 80-20 und bis das dann auch raus ist. Die letzten 20% sind 80% der Arbeit. Da kennt es.
Das ist ja immer so gewesen bei allen Sachen, ne, auch die jetzt schon dabei sind, dass du halt das Klavier einblenden kannst und ich kann das entweder hier mit meinem MIDI-Keyboard spielen oder auch über die Tastatur und so. Das ist im Unterricht auch so super manchmal, dass man nur einfach eben das Klavier einblenden kann bei Dusu, ne, und dann darauf spielen kann, zur Not mit der Maus, glaube ich, draufdrücken kann sogar. Ne.
Genau, das ist vielleicht auch das Easter Egg, was ich verraten wollte.
Du wolltest ein Easter Egg verraten, ja.
Ja, also das Klavier, wenn er das jetzt anspricht.
Ja.
Ne, wir haben da zum ersten Mal ein Experiment eingebaut und zwar wirklich real-time. Da werden das Klavier ist eben wird nicht tonal übertragen wie die anderen Bestandteile, sondern das wird wirklich nur die Spieldaten wie MIDI, abgespecktes MIDI übertragen, sodass man quasi die Tonerzeugung zum Ziel verlagert. Und das machen wir peer-to-peer. Das ist also geht nicht über einen Server. Das heißt, wenn man wirklich nah genug ist, 1500 kleiner gleich 1500 Kilometer, tippe ich mal so.
Ja.
Dann kommt man mit der Lichtgeschwindigkeit auch nicht in Probleme. Und dann kann man wirklich auf dem Klavier zusammen spielen. So. Und also das ist theoretisch technisch jetzt möglich.
Cool.
Natürlich hängt das wieder von WLAN, Router,
ja, klar.
5G.
Nee, die macht's möglich.
So. Und genau. Und das, ist jetzt erstmal ein erster Schritt in Richtung Echtzeit. Echtzeit ist natürlich jetzt auch ein ganz, gibt es ja in der Realität auch nicht, selbst wenn ich hier neben dir sitze, haben wir einen Zeitverlauf. Aber genau, das ist so ein extra Schritt und da testen wir gerade, wie erfolgreich funktioniert das. Ist das zum Beispiel auch 80-20 erfolgreich bei den meisten Leuten? Können wir das als Feature wirklich announcen? Weißt du, wenn man sagt nämlich Realtime, dann testet jeder, ist ja gar nicht Realtime oder so, ist ja nun, ist ja ein bisschen, also das gibt es ja eine ganz breite.
Da sind ja in der Pandemie auch eine ganze Menge Session-Tools, wo man dann angeblich mit Leuten am anderen Ende der Welt jammen konnte, und dann hat sich einmal doch so rausgestellt, ja, ist schon ganz nett, aber so richtig, ne? Aber hier wäre jetzt so, das heißt, der Lehrer könnte einen Basis-Groove spielen und der Schüler könnte quasi darüber improvisieren und die könnten das gleichzeitig machen.
Genau, also nur auf dem Klavier natürlich, aber dann könnte man da irgendwie, der eine macht die linke Hand, der andere die rechte, man könnte halt so im Klavierunterricht wirklich zusammen Sachen erarbeiten. Natürlich wäre das auch denkbar mit einem E-Drum-Set.
Das wäre jetzt meine nächste Anschlussfrage gewesen.
Ich sei schon lauern.
Mach doch das Klavier ein bisschen kleiner, da reichen so 12 Knöpfe quasi, ne?
Ja.
Genau. Naja. Vielleicht, ich schicke dir nachher mal einen Link. Vielleicht ist das etwas, was für euch eine Relevanz hat von einem Tool, was ich selber mittlerweile nativ bei mir in der Community eingebaut habe, aber das ist Open Source. Vielleicht, vielleicht ist das was euch da helfen kann.
Ja, sehr gerne.
Als du jetzt angesetzt hast, dachte ich so, ich schicke dir nachher mein 7-seitiges PDF mit meinen Feature-Requests. So.
Ich habe da mal was vorbereitet.
Ja.
Genau. Ja, cool. Das ist total spannend. Es gab jetzt ich weiß gerade den Hersteller nicht, egal, es gab jetzt gerade so ein neues E-Drum, so ein mega überteuertes Ding, was das erste Mal so ist, dass du die Pads nicht mehr verkabeln musst, sondern das funkt über Bluetooth, und dann haben alle im Voraus gesagt, das kann ja nicht gehen wegen Verzögerung und Bluetooth. Ja, aber es sendet ja nur das Steuersignal über Bluetooth, und das ist natürlich nur so ein Mini-Paket, dass es überhaupt gar kein Problem ist. Fand ich ganz interessant irgendwie. Also ich glaube,
das ist schon sehr schnell, Bluetooth MIDI. Also.
Ja, genau.
Mhm. Ja, krass. Zum Abschluss hätte ich eigentlich nur noch die Frage, ob du vor lauter Computergedöns, sage ich jetzt mal, mit einem Politiker zu sprechen, überhaupt noch zu Musik machen kommst. Wie sieht das denn aus bei dir?
Ja, also ich spiele in der Tat noch in so 2-3 Bands.
Ja.
Und dann machen wir auch ab und zu Gigs. Demnächst spielen wir mal wieder in Hamburg.
Ja,
also
cool.
Das ist so eine Sugar Pops heißt die Band. Das ist im Prinzip so, wo ich Kontrabass spiele, aber in einem Pop-Funk-Rock-Zusammenhang. Ja. Also akustische Instrumente. Dann spielen wir aber solche entsprechend Covermusik, ne? Aber in eigenen Interpretationen. Ansonsten spiele ich auch schon mal hier mit dem Jazz. Trio, letztens mit dem Sebastian Gala aus Düsseldorf. Sonst halte ich mich aber auch immer fit bei dem Heiner Rennebaum. Der macht eine kultige Session immer in seinem Studio in Düsseldorf. Der ist Gitarrendozent am IMM und an der Robert-Schumann-Schule. Und ja, da tauchen immer wieder andere Sessionpartner auf, und da tanken wir uns meistens durch den modernen Jazz so ab Wayne Shorter aufwärts.
Ja,
und
cool.
Da ist das im Prinzip auch immer eine nette Austauschrunde. Und ja, aber so produziere ich auch manchmal noch Tracks, das mache ich auch noch so. Ich habe so ein Reggae-Projekt mit eigentlich mal vor 3-4 Jahren angefangen, von Family Man, ne? Wie heißt er jetzt noch? Bassist von Bob Marley. Auf jeden Fall habe ich dessen Stücke neu aufgenommen und quasi nur auf Bass transportiert, so dann immer die Basslinien zu huldigen und abzufeiern. Ne? Aston Family Man Barrett, so heißt er. Also wirklich ein Gott am Bass für mich. Also.
Ja, auf jeden Fall. Ich wollte auch unbedingt jetzt noch in den Bob Marley-Film gehen.
Oh, da war ich gerade, ja.
Oh ja, sehr schön.
Ja, bei mir verliert Bob Marley gerade gegen Dune 2, weil wir ein bisschen strategisch umgehen müssen mit Verfügbarkeit von Oma, pass mal auf die Kurze auf. Und da dachte ich, Bob Marley gucke ich auch später auf einen kleinen Bildschirm, aber Dune 2, das muss laut und groß sein.
Das ist ja eine richtige Priorisierung.
Also aber frisurtechnisch hätte ich jetzt gedacht, du entscheidest dich für Bob Marley, aber egal.
Ach so, nee, darf ich ja nicht. Ich glaube, das wird mittlerweile von gewissen Grüppchen geächtet.
Was ist denn da unter der Kappe? Wieso?
Ja, nichts, deswegen.
Also, okay. Das stimmt nicht. Warte, ich habe mich ganz doll angestrengt. Guck mal genau hin.
Oh.
So, ne? Es wächst. Genau, okay. Ja, voll spannend.
Ja, Rastafari.
Ja.
Sehr gut. Alles klärchen. Ja, Thomas, möchtest du noch was loswerden? Oder Andi, möchtest du noch was loswerden?
Ich könnte sein, also wenn jetzt heute noch, ich weiß nicht, 15 Leute Podcast hören oder so, dann haben wir, glaube ich, schon wieder den besten Monat aller Zeiten. Also allen danke dafür, und wir freuen uns. Und genau, wenn es euch gefällt, hit that Subscribe-Button, oder wie man da immer so schön sagt, als Profi.
So.
würde man tun.
Die wir nicht sind.
Genau. Ansonsten, Dusu wird natürlich verlinkt mit 2 O, 2 Z und 2 O. Richtig? Genau. Und genau, ansonsten hast du eine eigene Seite oder so, wo man Leute hinschicken kann, wer was über dich erfahren will oder...
Nee, das ist wirklich ein rotes Tuch. Da müsste ich da mal was machen.
Also ihr guckt euch einfach Dusu an und findet da auch den Thomas. Und genau.
Ihr könnt meine Reggae-Songs hören unter re:cap Marley-Files auf YouTube. Da findet man noch was.
Verlinken wir hier.
Ja, suche ich raus, verlinken wir. Ja, sehr cool. Erstmal mega, dass du da warst. Ich habe vorhin überlegt, ne, seit 2018, du hast mich einmal hier besucht im Studio, ne, und da haben wir ein bisschen geschnackt und ansonsten haben wir nur unzählige Stunden Test-Sessions gemacht mit Dusu und da neue Features quasi getestet und so. Und ja, war mir immer ein Fest. Und
was
ich freue mich.
Sehr hilfreich war. Du warst einer, der die größten Input gegeben hast und auch.
Ja, weil ich mich so dumm anstelle generell, hatte ich die meisten Fragen.
Andi gibt ja auch immer sehr viel Input.
Ja, genau. Das sind Hilfe. So wie heute Morgen, das sind Hilfe. Wie mache ich das? Der Thomas kommt vorbei. Wir müssen das beide auf dem Kopfhörer hören. Dann nimm doch einfach das zweite Interface. Das hat 2 Ausgänge. Ja, du hast so recht. Gut, dass du mein Equipment besser kennst als ich.
Ah ja, komm. Alles cool. Alles cool. Ja, vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es super spannend und toll, dich einfach mal kennenzulernen auch und das Gesicht quasi hinter der App zu sehen. Und genau, ich kann von meinem Teil sagen, mich hast du, also jetzt vor allem mit dem letzten Update, habe ich gesehen, hat sich so viel getan. Und genau, mit dem Einzelunterricht, das zieht auf jeden Fall jetzt auch final nach Dusu um. Das kann ich auf jeden Fall dir schon mal sagen. Mich hast du gekriegt.
Ja,
und freut mich. Genau. Und ansonsten, ihr Lieben, wenn wir alles losgeworden sind, Links könnt ihr finden in den Shownotes. Und da bleibt eigentlich nichts mehr übrig, außer
Hauptsache grooved.
Yes.